Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily. Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Jeden Samstag hört ihr hier die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes im Interview. Exklusiv, persönlich und hautnah.
Herzlich willkommen, schönen guten Abend beim Club 3. Unser heutiger Gast ist Andreas Bergthaler. Er ist Molekularbiologe der Med-Uni Wien und auch Mitglied der GECKO-Kommission. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Fragen mit mir stellen Clemens Neuhold vom Profil und Richard Grasel vom Kurier.
Und guten Abend.
Herr Bergthaler, wir haben jetzt sozusagen in Österreich kaum mehr Corona-Beschränkungen. Es hat so gut wie alles wieder aufgemacht. Die Masken sind weitgehend gefallen. Gleichzeitig haben wir aber einen Rekord an Neuinfektionen. Wir sind bei knapp 50.000 Neuinfektionen pro Tag, so viele wie überhaupt noch nie. War es denn klug, so früh und vor allem auch so umfassend jetzt alles aufzumachen?
Ich glaube, die Frage ist, was das Ziel ist und die Zielsetzung, oder? Und all diese Entscheidungen in der Pandemie spielen sich immer zwischen Freiheit und Sicherheit ab. Und ich glaube, da kann man unterschiedliche Zugänge haben. Letztlich die Politik entscheidet, oder? Ich kann jetzt als Virologe, als Immunologe sagen, dass ich da ein bisschen einen vorsichtigeren Zugang habe. Insbesondere, weil in der Pandemie sehr oft dieses Element der Unsicherheit vorliegt. Also auch wenn man im Februar sich zu etwas durchringt, dass man das im März macht. Aber würde ich trotzdem dann gerne abwarten, zum Beispiel, ob die Zahlen auch tatsächlich sinken. Also so gesehen, ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, welche Perspektive man einnimmt und welche Zielsetzung man eigentlich verfolgt.
Aber als die Regierung auf Empfehlung GECKO-Kommission oder der vielen anderen Kommissionen, die es mittlerweile gibt, gesagt hat, wir öffnen am 5. März alles, war doch zwischen den Zeilen klar, auch wenn es die Regierung nicht ausgesprochen haben, dass man jetzt auf die Durchseuchung der Bevölkerung setzt. Sehen Sie das anders?
Sagen wir so, ich glaube, der Druck von unterschiedlichen Richtungen war und ist ein sehr hoher, dass man die Maßnahmen fallen lässt, was ja auch passiert ist. Ich glaube, das häufigste Argument, das ich gehört habe, ist, die anderen Länder machen sie auch, oder? Worauf warten wir noch? Das zweite Argument, in den Intensivstationen tut sich wenig. Stimmt auch, ich glaube, das muss man hervorheben. Und das ist auch ein großer Glücksfall von Omikron, der nicht zwingend so vorhergesehen war, dass es eine Entkoppelung gibt von Omikron-Infektionen und schweren Verlaufsfällen. Die gibt's. Das sind primär Leute, die noch nicht weder genesen noch geimpft waren. Aber ansonsten sieht man relativ wenig in den Intensivstationen. Das heißt, wenn das unser Parameter wäre, um zu entscheiden, Maßnahmen ja, nein, dann gibt es tatsächlich keinen Grund, wahrscheinlich Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, was wir sehen ist, dass sich die Engpässe zum Teil ein bisschen verlagert haben. Auf den Normalstationen steigen die Zahlen, die Belegungen stark an. Das Gesundheitssystem hat mit Engpässen zu kämpfen auf Personalseite. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an anderen offenen Fragen, zu denen wir vielleicht heute noch kommen, sei es Long-Covid, wie man mit den Vulnerablen umgeht. Also ich glaube, es geht wirklich sehr stark um den Zugang dazu. Ich wäre vorsichtiger gewesen, aber wir als Wissenschaftler verstehen auch, dass wir nicht die sind, die entscheiden, Gott sei Dank, sondern dafür haben wir die Politiker.
Welche Maßnahmen würden Sie sich wieder wünschen?
Wünschen oder die Frage ist, wann und in welchem Kontext? Ich glaube, das muss man auch immer wiederum möglichst breit sehen, oder? Wenn man nur eine einzige Maßnahme diskutiert, die dann unter Umständen auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt wird, ist es, glaube ich, auch problematisch und verwirrt zum Teil die Leute. Aber ein für mich relativ gelindes Mittel sind zum Beispiel Masken. Wir wissen alle, die Infektionsgefahr ist besonders hoch in Innenräumen, wo Personen über längere Zeit in hoher Dichte miteinander agieren. Insbesondere, wenn vielleicht die Innenraumlüftung nicht entsprechend vorgesehen ist, um die Umwälzung und so weiter sicherzustellen. Und ich glaube, da sind wir es eigentlich gewohnt, jetzt nach 1,5, 2 Jahren, dass wir einfach die Maske tragen. Ich glaube, Da kann man zwar trotzdem argumentieren, auch gerade im Schulbereich, dass das trotzdem eine Belastung darstellt für die Kinder. Man sieht sich nicht, Mimik und so weiter. Das verstehe ich auch. Gibt auch zum Teil immer, sag ich mal, so Einzelfälle, individuelle, wo aus gesundheitlichen Gründen das Maskentragen sehr schwierig fällt, sehr schwer fällt. Aber ich glaube, das ist ein konkretes Beispiel, wo ich sagen würde, da würde uns kein Stein aus der Krone fallen, dass wir zum Beispiel weiterhin an Masken tragen.
Also festhalten. An den Masken in den Schulen hätten Sie jetzt in Hinsicht auf die größere Vorsicht, die Sie angesprochen haben, festgehalten. An welchen anderen Bereichen, wo hätte man sonst noch die Maske aufrechterhalten können?
Also wie gesagt, ich habe es nicht nur auf die Schule bezogen, sondern wirklich in Innenräumen, insbesondere wenn man sie mit mehreren Personen trifft, wenn man nicht irgendwie die Gelegenheit hat, die Fenster zu öffnen und so weiter.
In Diskotheken zum Beispiel.
Ja,
das ist sehr schwer, dass man sich vorstellt, mit Maske zu tanzen. Also.
Natürlich. hängt auch davon ab, wie viel Distanz man oder zwischeneinander hat und so. Also ich glaube, man kann das nicht so kategorisch und absolut sagen, es muss so und so sein, aber ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist.
Aber bei Ihrer Kritik an der Maskenfreiheit in der Schule bleiben Sie, weil das haben Sie schon vor ein paar Monaten geäußert.
Ja, da war es noch ein bisschen, ging um einen anderen Aspekt, das damals so dargestellt wurde, als ob diese Zurücknahme der Maßnahme von den Experten empfohlen worden wäre. Und das hat in der Form nicht gestimmt und das haben wir dann auch früher oder später richtig gestellt. Und ich glaube, das ist etwas, was mir wichtig ist, dass wenn man Rat von Wissenschaftlern einholt, ist ja schön und gut. Wenn man dann anders entscheidet, ist auch okay. Aber ich glaube, man sollte das transparent darstellen und nicht in irgendeiner Form dann das ein bisschen verdrehen.
Ich nochmal zur Disco zurückkommen, die Nachtgastro öffnen, war aus Ihrer Sicht ein Fehler, weil da ist ja völlig klar aufgrund der Gegebenheiten, dass hier keine Masken getragen werden, es sehr eng meistens zugeht und die Belüftung solcher Diskotheken meistens auch nicht so optimal läuft.
Würde ich ähnlich sehen, wobei es wiederum, glaube ich, es geht darum, was ist unsere Zielsetzung? Geht es uns darum, dass wir möglichst keine Infektionen haben? Geht es uns darum, dass möglichst keiner schwer erkrankt? Wollen wir einfach nur die Vulnerablen schützen? Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Zielsetzungen und jedes Land hat da ganz unterschiedliche Strategien zum Teil. Und ich habe das Gefühl, bei uns, vielleicht haben wir Strategien in Österreich, aber die werden manchmal nicht entsprechend kommuniziert, dass es auch verständlich rüberkommt.
Jetzt haben Sie gesagt, innerhalb der Gecko-Kommission waren Sie oder sind Sie eher auf der vorsichtigeren Seite. Jetzt ist man sich in diesem Expertengremium ja aber auch nicht immer ganz einer Meinung oder gibt es ja auch welche, die vielleicht weniger vorsichtig sind. Können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, wie läuft denn da sozusagen der Diskussionsprozess und der Entscheidungsfindungsprozess ab, bis dann die Kommission hier eine Empfehlung ausspricht?
Ich meine, grundsätzlich ist die Zusammensetzung eben von so einer gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination, die ist sehr heterogen. Das ist bewusst gewählt, oder? Einerseits, dass unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen vertreten sind, aber auch zum Beispiel im Fall von Gecko, dass auch Sozialpartner beteiligt sind oder auch zum Beispiel das Bundesheer im Hinblick auf Logistikfragen und so weiter. Ich glaube, da wäre es vermessen zu erwarten, dass dann zu jedem Punkt Einstimmigkeit herrscht. Ich glaube, so, das ist sogar unter Wissenschaftlern sehr selten der Fall, oder? Und da gibt es auch unterschiedliche Gewichtungen. Also sowohl die Evidenz von sagen wir, Studien zum Beispiel, die wir vorliegen haben, da kann man sagen, es gibt diese 10 Studien, aber dann gibt es diese eine andere Studie, die genau das Gegenteil zeigt. Das kann man so oder so natürlich gewichten. Und noch schwieriger wird es, wenn man in die Zukunft argumentiert, oder? Und da ist es ein bisschen wie beim Wetterbericht. Wir können wahrscheinlich relativ gut sagen, wie es morgen aussieht und wie es in einer Woche ist, kann man auch noch prognostizieren. Aber dann wird schon deutlich schwieriger. Und trotzdem ist man jetzt auch als Staat gefordert, letztlich im Idealfall auch über die nächsten Tage hinauszudenken und jetzt, sage ich mal, im jetzigen Fall in den Herbst und Winter 2022, 2023 weiterzudenken.
Aber genau das wollen wir es mit Ihnen machen, das ist in die Zukunft schauen natürlich. Jetzt hat der neue Gesundheitsminister auch schon gesagt, er denkt jetzt zuerst nicht an eine weitere Verschärfung oder eine neuerliche Verschärfung dieser Maßnahmen. Wir haben 50.000 Neuinfektionen pro Tag. Wohin führt das jetzt aus Ihrer Sicht, wenn wir jetzt versuchen, 4 Wochen, 8 Wochen in die Zukunft zu blicken, über den Herbst können wir dann sicher auch noch reden, aber führt das jetzt tatsächlich zu einer Überlastung der Normalstationen, der Spitalstationen aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, wenn wir mal beginnen bei der virologisch-epidemiologischen Lage, wobei das nicht die einzige Facette sein soll natürlich. Ich glaube, was wir dabei erlebt haben, dass im Jänner hatten wir eine erste Welle von Omikron, war diese Subvariante BA1, die war ungefähr, hat den Peak Ende Jänner erreicht und hat dann begonnen, langsam wieder abzunehmen. Und gleichzeitig in diesem Zeitraum hat sich eine zweite Untervariante, dieses BA2, langsam aufgebaut, die Zahlen sind gestiegen. Und BA2 treibt jetzt, so wie es vermutet wurde, aber das konnte man auch nicht mit Sicherheit sagen im Jänner oder Mitte Februar, BA2 ist jetzt tatsächlich der Treiber von den Neuinfektionen. Und wir haben so hohe Infektionszahlen, jetzt zumindest Tageszahlen, wie noch nie. Und die Prognosen sprechen auch davon, dass wir nächste Woche unter Umständen 7-Tages-Inzidenz Höchstwerte haben, wie wir sie noch nie in der Pandemie hatten. Also ich glaube, davon kann man mal ausgehen, dass jetzt zumindest auf die nächste Woche gesehen die Zahlen weiter ansteigen werden.
Was ist die Berechnung, bis zu wie vielen Neuinfektionen pro Tag könnte es, wird es möglicherweise gehen?
Die 7-Tages-Inzidenz, glaube ich, ist ein Mittelwert von 3000. Angepeilt im Osten von Österreich scheint die Lage tendenziell ein bisschen niedriger zu sein, Vorarlberg, Tirol höher. Auch da wiederum, glaube ich, muss man sehr aufpassen bei den Zahlen, weil das natürlich abhängt vom Testen, von der Teststrategie. Da sehen wir große Unterschiede innerhalb von Österreich, oder? Die Hälfte der Tests stammen aus Wien, wo es ein sehr niederschwelliges, PCR-basiertes Testangebot gibt. In Ländern wie Tirol und Vorarlberg wird verhältnismäßig wenig getestet.
Was zu einer höheren Dunkeltiefe möglicherweise führen.
Genau. Es ist dann die Frage auch, erwischt man nicht nur die Symptome, also die Personen, die schon Symptome haben, sondern kann man auch asymptomatische Fälle aus dem Infektionsgeschehen rechtzeitig ziehen? Das ist auch, wenn man die Ländervergleiche anstellt, macht es zusehends schwieriger, weil man sieht, wie die Positivrate bei den Tests zum Teil in die Höhe schnellt. Das gibt einem ein Gefühl, wie hoch die Dunkelziffer ist. Also zum Beispiel in manchen Ländern, in Deutschland, glaube ich, hat man jetzt eine Positivrate von 30-40%. Das heißt umgelegt, dass wahrscheinlich nur mehr Personen getestet werden, die mit Symptomen zum Arzt kommen. Die Hälfte davon haben vielleicht Grippe oder was anderes, RSV, und die anderen, die haben halt Corona. Und in Österreich, auch da steigt diese Positivrate, sind wir bei 5% von, ich glaube, ursprünglich 1-2%. Das heißt, auch da muss man davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Infektionszahlen deutlich höher sind als die, die wir jetzt offiziell als Testresultate vermelden.
Aber was spricht aus längerer Sicht, pardon, eine Frage nur noch, was spricht aus längerer Sicht oder kurzfristiger Sicht eigentlich dagegen, zu sagen, wenn sich jetzt die Zahlen weiter in die Höhe schrauben, wenn 500.000 Menschen pro Woche sich infiziert, dann sind wir in 6, 7, 8, 9, 10 Wochen tatsächlich durch. Jeder in Österreich hat Omikron gehabt. Was spricht dagegen, das jetzt sozusagen in dieser Form weiterlaufen zu lassen, aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, wenn man sich anschaut, die systemimmanenten Engpässe, die wir uns zu gegenwärtigen haben, sind nicht Intensivstationen. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, das schaut, glaube ich, insgesamt sehr gut aus. Nicht für die Leute, die auf der Intensivstation landen, aber insgesamt gesehen ist da keine Gefährdung zu erkennen. Aber wir sehen, dass die Normalstationen ansteigen. Ich glaube, im Burgenland sind es 10-15% der Belegungen dort sind mit oder wegen Corona. Das kann man auch wieder diskutieren, wie viel Prozent natürlich der Personen, die im Spital landen, sind letztlich in einer Hochinzidenzphase zufällig Corona-positiv. Aber auch da, glaube ich, gibt es sehr gute Daten, nicht nur aus Österreich, dass das wahrscheinlich ein verschwindend geringer Teil ist. Das heißt, ich glaube, die Normalstationen, die können ein Problem werden. Ist ein bisschen ein anders gelagertes Problem, als wir es bei der Delta-Variante oder in den letzten 1,5 Jahren hatten, oder? Und dann natürlich Personalengpässe, nicht nur im Gesundheitssystem, aber auch im Schulbereich und so weiter. Also ich glaube, das ist wiederum eine Frage, was ist man bereit, ein Risiko auf sich zu nehmen? Wie tut man die Prioritäten setzen?
Wie geht es Ihnen als Wissenschaftler eigentlich damit, dass einerseits die Politik die Wissenschaft stärker zu Rate gezogen hat, indem sie Kommissionen gründet, jetzt eben auch Gecko, um zu zeigen, man setzt mehr auf die Wissenschaft. Und jetzt herrscht eigentlich totale Verwirrung, weil die Ampelkommission sagt, die Öffnungsschritte waren zu früh, man sollte wieder neue Maßnahmen setzen. Und Gecko aber damals schon hinter den Öffnungen offensichtlich mehrheitlich gestanden hat. Und um es nochmal zuzuspitzen, die Vorsitzende der Ampelkommission, die gesagt hat, Öffnungsmaßnahmen wieder einführen, ist gleichzeitig auch die Leiterin der Gecko-Kommission. Also man kennt sich eigentlich gar nicht mehr aus. Auf welcher Seite stehen Sie in dieser Debatte, die jetzt gerade herrscht zwischen Ampelkommission und Gecko? Und was sagen Sie generell dazu, zu diesem Zustand, dass jetzt eigentlich der große Kommissions- und Virologen-Wirrwarr herrscht?
Also diesen Widerspruch, den sehe ich in der Form nicht, weil Sie beziehen sich jetzt, glaube ich, auf die Sitzung von gestern der Corona-Ampel-Kommission. Mhm. Gecko hat zum letzten Mal vor einer Woche getagt. Und auch im Februar oder so. Ich glaube, wir haben da sehr, sehr kommunizierend auch sehr, sehr ähnliche Einschätzungen und Meinungen. Jeder hat ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. und unterschiedliche Rollen und Aufgaben auch. Ich denke, oder wenn Sie mich fragen, wo ich dazu stehe, ich glaube einfach, eine Frage ist, wie gehen wir mit Risiko um, ganz allgemein in Krisen. Das betrifft gar nicht nur die Corona-Krise, aber wie gehen wir damit um, dass wir nicht genau wissen, was in einer Woche ist, was in einem Monat ist, oder? Und jetzt, um ein Beispiel zu bringen, wenn ich ein Bauer bin und ein Feld habe, kann ich überlegen, schließe ich eine Hagelversicherung ab oder nicht? Und wenn ich 5 Jahre keinen Hagel habe, werden die meisten wahrscheinlich überlegen, soll ich diese Versicherung nicht wieder abmelden, weil das bringt es ja eh nicht, oder? Und ich glaube, bei der Bekämpfung jetzt gerade von Infektionserkrankungen, von Pandemien, geht es sehr stark darum, dass man präventiv agiert. Und das macht es aber, glaube ich, kommunikativ extremst schwierig, weil man eigentlich als Politik Maßnahmen setzen muss zu einem Zeitpunkt, wo der Gesamtschaden noch nicht eingetreten ist. Und wenn man die Maßnahmen richtig gesetzt hat, dann tritt der Schaden auch nicht ein. Also es ist diese selbstzerstörende Prophezeiung. Und das macht es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, da hat sich Österreich auch nicht unbedingt herausgetan damit, dass man präventiv vorausschauend agiert. Und ich glaube, das ist auch jetzt wieder so eine Situation. Man kann diese Zahlen ignorieren, man kann sagen, es ist eh egal, weil es tut sich im Spital verhältnismäßig wenig. Aber es gibt schon einige offene Fragen, angefangen von langfristige mögliche Schäden aufgrund von Covid-Infektion. Wie geht man um mit Bevölkerungsteilen, die sich nicht schützen können aufgrund von Immunschäden und so weiter? Also es ist nicht ganz so rosig, aber es ist wiederum ein bisschen eine Abwägungssache.
Aber ich höre eine gewisse Sympathie heraus für das, was eben Ampelkommission gestern gesagt hat, wieder Maßnahmen einführen, weil sich die Situation einfach anders verändert hat und die Öffnungsschritte am 5. März zu früh waren.
Ja, ich glaube einfach, was wir sehen, und das wusste man nicht Anfang Februar, aber da gab es natürlich, das war Teil der Prognosen, und da gab es ganz klare Szenarien, Best Case, Worst Case, Most Probable. Und wir sehen einfach, dass die Zahlen jetzt deutlich stärker steigen als gedacht, erhofft.
Immer beim Worst Case jetzt?
Nein, ich glaube, Worst Case, das müsste man näher definieren. Und es geht ja wirklich darum, am Ende des Tages, wie sehr das System gefährdet ist, oder? Aber was ich sagen wollte, ist, die Zahlen, die steigen. Und in den Spitälern tut sich noch nicht so wahnsinnig viel. Aber gleichzeitig gibt es eine ganze Reihe an Kollateralschäden, die man auch mit einpreisen muss. Und ich glaube, das macht schwierig. Von wissenschaftlicher Seite ist es zum Teil relativ klar, oder? Und das hat, glaube ich, auch die Ampelkommission gestern. Die Experten haben das recht unisono so gesehen, dass wir aufgrund dieser Neuinfektionszahlen vorsichtiger sein sollten. Dass das kommunikativ natürlich wieder total schwierig ist, da zurückzurudern, nachdem gerade geöffnet wurde, das ist klar. Aber das ist halt auch wiederum so eine Frage, wie tut man dieses Risiko einpreisen?
Jetzt haben Sie es zuerst schon angedeutet, die Entscheidung liegt natürlich bei der Politik. Sozusagen die Wissenschaft kann Empfehlungen abgeben, kann sagen, so und so schaut es aus. Die Entscheidung liegt bei der Politik. Für Sie als Wissenschaftler, Ihren Einschätzung nach, nimmt die Politik da genug Rücksicht auf die Wissenschaft oder hört die Politik genug auf die Wissenschaft oder entscheidet die Politik sowieso nach dem eigenen Gutdünken und macht sie sozusagen salopp gesagt eh das, was sie will?
Ich glaube, also die Politik gibt es ja auch nicht, oder? Wenn wir von Bundespolitik zu den Bundesländern gehen, da gibt es einen großen Spagat. Ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute versuchen, in der Politik es bestmöglich zu machen. Ob das dann reicht in so einer volatilen, dynamischen Krise wie dieser Pandemie, sei mal dahingestellt. Oft reicht das nicht. Da sind wir, glaube ich, nicht gut genug aufgestellt. Da sind wir nicht schnell genug, nicht professionell. Und sei dazu gesagt, das betrifft nicht nur Österreich. Ich glaube, das ist in sehr, sehr vielen Ländern so. Inklusive Deutschland oder die USA zum Beispiel. Manche Länder machen manche Aspekte viel besser, aber das ist, ich glaube, da gibt es nicht so diesen Klassenbesten, der in allen Bereichen die Pandemie perfekt meistert. Und ich glaube, am Ende des Tages werden wir wahrscheinlich erst 10 Jahre später zurückblicken, all diese Sachen, da werden wir jahrelang versuchen zu evaluieren, wer hat es richtig gemacht, was war die bestmögliche Entscheidung, und vielleicht wird sich dann herausstellen, welches Land die Krise am besten gemeistert hat. Aber ich glaube, es ist schon eine Herausforderung für die Politik. Und ich glaube, als Wissenschaftler muss man jetzt nicht irgendwie beleidigt sein, wenn die Ratschläge oder Einschätzungen nicht entsprechend berücksichtigt werden. Uns ist klar, dass man als Politik natürlich sehr viele unterschiedliche Stakeholders und Einflüsse mit berücksichtigen muss, wenn man dann eine Entscheidung trifft.
Aber wenn Sie jetzt der neue Gesundheitsminister nach dieser Sendung anruft und sagt, den Magister Bergtaler, den habe ich schon öfter im Fernsehen gesehen, der redet sehr gescheit und kennt sich aus, schreiben Sie mal auf einen Zettel drei Maßnahmen auf, die ich morgen machen muss. Die Maskenpflicht in der Schule, glaube ich, da können wir Hackel drunter machen, das haben Sie schon gesagt, dass die jedenfalls kommen sollte. Sie haben jetzt zweimal schon gesagt, die vulnerablen Gruppen stärker schützen. Mhm. Muss man vielleicht weg von dieser Lockdown für alle oder Maskenpflicht für alle oder 2G plus für alle, hin zu einer doch differenzierten Vorgangsweise, dass man den Großteil der Bevölkerung sozusagen etwas weniger schützen muss, aber die vulnerablen Gruppen, wo es auch zu den Todesfällen kommt, wo es zu den schwereren Verläufen kommt, vielleicht ein bisschen stärker. Wäre das der zweite Punkt, den Sie auf diesen Zettel schreiben würden?
Also ich glaube, das Thema Vulnerable ist mir persönlich auch ein sehr wichtiges. Ich glaube, man muss auch gleich vorausschicken, in einer Hochinzidenzphase ist es schwierig, die Vulnerablen nur zu schützen, indem man die viel testet und, ich weiß nicht, absperrt, einsperrt. Das wird nicht funktionieren. Das haben wir auch gesehen in den letzten Wellen. Oft werden zuerst die Jungen infiziert und dann mit ein paar Wochen Verzögerung landet es auch dann in den älteren Alterskohorten. Aber ich glaube trotzdem, dass es darum geht, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir den Vulnerablen den entsprechenden Schutz angedeihen können. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Gruppen. Wenn wir denken einerseits an Kinder, die noch nicht geimpft werden können, dann gibt es wahrscheinlich nicht so große Gruppe an stark immunsupprimierten Patienten, die aber trotzdem ein paar tausend Menschen sicherlich ausmachen. Die haben zum Teil Überlebensängste. Wenn man mit denen redet, die sind zum Teil seit 2 Jahren wahnsinnig intensiv engagiert. Die verlassen ihr Haus nicht, die sind am Recherchieren, sind selber Virologen geworden. Also das muss man auch verstehen, dass da gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen dann natürlich. Und wenn man denen dann sagt, ab nächsten Monat gibt es keine Tests mehr, dann haben die das Gefühl, jetzt geht ans Eingemachte, weil sie sich selber nicht mehr schützen können, oder? Und das heißt, bei den Vulnerablen geht es, glaube ich, um das Testen. Wie kann man denen das weiterhin ermöglichen? In Kombination damit auch um die Therapien. Weil ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir zunehmend Medikamente zur Verfügung haben, die man postexpositionell, also nachdem man infiziert ist, einnehmen kann. Das wird man wiederum nicht der breiten Bevölkerung antun wollen. Aber jetzt bei Personen, die ein hohes Risiko haben, dann einen schweren Verlauf zu haben, da wird das Sinn machen. Da gibt es monoklonale Antikörper, da gibt es antivirale Medikamente. Die kann man aber nur einnehmen, wenn man weiß, dass man Corona hat, oder? Und da gibt es mehr weitere Aspekte, auch rechtlicher Natur, glaube ich, wo es gerade eigentlich darum geht, dass wir jetzt uns um die Vulnerablen besonders kümmern sollten. Und der dritte und letzte Punkt vielleicht auf Ihre Frage. Ich glaube, wir müssten jetzt die Weichen stellen für den Herbst.
Heißt was genau? Also wie die Weichen oder wohin die Weichen?
Ich glaube, wir wissen von unterschiedlichsten Defiziten im System. An allen Ecken und Enden kann man verbessern, beginnend bei der Datenlage, aber vieles andere. Und ich glaube, ein sehr wesentlicher Punkt, mir scheint dabei auch die Kommunikation zu sein. Und ich glaube, da spielen die Medien auch nicht eine unwesentliche Rolle. Aber ich glaube, für mich ist die Pandemie fast primär eigentlich eine Kommunikationskrise. Natürlich ist es eine Gesundheitskrise und Leute sterben, aber viel hat damit zu tun, dass es sehr, sehr schwierig ist zu kommunizieren, dass widersprüchlich kommuniziert wird. Das ist, glaube ich, zum Teil gar nicht absichtlich, manchmal sehr wohl absichtlich, weil es unterschiedliche Intentionen gibt. Ich glaube, es ist auch vermessen, einen nationalen Schulterschluss zu erwarten. Jeder hat seine eigenen Interessen, das verstehe ich. Aber trotzdem natürlich, glaube ich, wenn man das schaffen könnte, als Regierung, auch als Bevölkerung, eine neue Art zu finden, mit dieser Krise umzugehen, vielleicht relativiert.
Aber was konkret stellen Sie sich da vor? Die Regierung hat schon vieles probiert, von Kampagnen im Fernsehen, im Radio, auch in den Zeitungen, Nicht-Kommunikation. Der Bundeskanzler ist selbst zum ersten Impftermin hingegangen und medial präsent, natürlich Sebastian Kurz damals noch. Was würden Sie empfehlen, wie man kommunikativ besser werden kann, der Politik? Über die Medien können wir dann auch noch reden. Aber
ich bin natürlich kein Experte auf dem Gebiet, aber mein Eindruck ist schon, dass das vielfach nicht sehr zielgruppenorientiert agiert wird. Also weder habe ich jene, glaube ich, eine Impfwerbung im Internet selber gesehen, aber vielleicht weiß der Herr Google, dass ich geimpft bin und deshalb
schaltet das nicht.
Genau, das mag sein. Aber auch, ich glaube, wir müssen denken an Personen, die nicht deutscher Muttersprache sind, die sonst wie unterprivilegiert sind. Ich glaube, da ist nicht viel gemacht worden. Und weil Sie den ehemaligen Bundeskanzler angesprochen haben, ich glaube, das ist schon mit Teil des Problems gewesen, dass zu einem Zeitpunkt einfach die Pandemie für beendet erklärt wurde. Nämlich mit der Argumentation, wir haben jetzt eine Impfung, ausreichend viel Impfstoff im Lande, die impfen wollen, lassen sich impfen und der Rest muss schauen, wie er zurechtkommt. Und ich glaube, dass es trotzdem am Ende des Tages ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Und man soll es noch weiterhin sehen, ein internationales, globales Thema, oder? Weil da können wir noch, kommen wahrscheinlich noch zum Sprechen über Varianten, die vielleicht aus anderen Teilen der Welt wieder zu uns kommen. Ich glaube, da müsste man noch viel mehr investieren.
Aber Bergdahl, ich möchte jetzt die Wissenschaft nicht ganz rauslassen, wenn wir die Kommunikation kritisieren, weil wenn Gecko offensichtlich hinter der Öffnung des Landes oder der Abschaffung von vielen Maßnahmen am 5. März steht und 5 Tage später die Ampelkommission, die dieselben Chefin haben, eigentlich fast das Gegenteil sagt, dann gibt es auch hier offensichtlich ein Problem in den wissenschaftlichen Beratungsgremien. Soll man da das ein oder andere wieder abschaffen und quasi nur mehr eins machen, damit man wenigstens da sich auskennt? Oder soll es bei dieser Kakophonie an Kommissionen bleiben? Also wie können wir das verbessern, dass nicht hier ständig Kommissionen und Experten und Virologen gegeneinander sprechen und natürlich auch damit Verwirrung stiften?
Also um es nochmal ein bisschen auszuführen, diesen Widerspruch in der Form, den Sie zwischen Gecko und der Ampelkommission versuchen darzustellen, ich glaube, den gab es und gibt es so nicht. Gecko war nicht kopflos, jetzt sollen wir alles öffnen, sondern es gab ganz klar dargelegt, wenn dann, oder? Und dazu hieß es einerseits, dass die Infektionszahlen unter Kontrolle sind und tendenziell sinken und andererseits, dass das System nicht gefährdet ist, das Gesundheitssystem. Und ich glaube, wenn die Zahlen wieder steigen, ändert das, ist das genau Teil von dieser grundsätzlichen Evaluierung, oder? Also insofern, ich glaube, dass ich sehe diesen Widerspruch nicht, den kann man zwar, ich glaube, es ist für die Medien immer interessant, wenn man dann zeigt, es gibt Widerspruch und so. Wo Sie aber recht haben, glaube ich natürlich, dass wir sehr viele Gremien haben und ich glaube, jeder neue Minister, jeder neue Bundeskanzler schafft sich ein neues Gremium, wo er Vertrauen dazu hat, wo er das vielleicht ein bisschen besser kontrollieren oder beeinflussen kann. Ich glaube, das ist Teil wahrscheinlich der Kommunikationsproblematik, die ich gemeint hatte. Ich glaube, dass Wissenschaftler unterschiedlicher Meinung sind, das ist, glaube ich, vielleicht zwar schwierig für die Öffentlichkeit zu verdauen, weil man hätte lieber schwarz-weiß binäre Antworten auf komplexe Fragen. Aber so ist es halt nicht. Und auch die Wissenschaftler, die ändern ihre Meinung, weil die Datenlage ändert sich. Und das habe ich gemeint mit einer dynamischen Situation. Und das macht es eben schwierig, dass das, was man jetzt entscheidet, unter Umständen einen Monat, muss man es hinterfragen. Und als Wissenschaftler tut man sich damit leichter. Dann kann man sagen, die Datenlage hat sich geändert. Natürlich als Politiker, wenn man dann schon irgendwelche Verordnungen auf Schiene gebracht hat, ist es dann wieder schwierig, zurückzurudern.
Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause, sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Herzlich willkommen zurück beim Club 3. Heute bei uns zu Gast Andreas Bergthaler, Molekularbiologe und Virologe. Wir haben vor der Pause über die Vorbereitung auf den Herbst gesprochen. Da sind wir natürlich mitten auch beim Thema Impfpflicht, die die Regierung vor einiger Zeit groß und breit präsentiert hat. Jetzt vor kurzem nicht abgesagt, aber doch zumindest auf Eis gelegt hat, gesagt hat, dass man wartet den nächsten Kommissionsbericht ab, entscheidet dann Ende Mai und dann schaut man vielleicht, wie es weitergeht. Das ist eigentlich ein unfassbares Chaos, das jetzt hier angerichtet wurde. Wie sehen Sie denn die ganze Sache? Brauchen wir im Herbst dann tatsächlich oder im Spätsommer die Impfpflicht?
Dass das politische Projekt Impfpflicht, glaube ich, mehrfach missglückt ist, das ist, glaube ich, relativ offensichtlich und möchte mich als Wissenschaftler gar nicht unbedingt dazu weiter äußern. Aber vielleicht über die Notwendigkeit der Impfung, jetzt auch für die Zukunft gesehen, vielleicht kurz ein paar Punkte. Was uns Impfungen ermöglichen, ist, dass sie unser Immunsystem trainieren. Und das ist, glaube ich, eine der Erfolgsgeschichten der Pandemie, dass wir in weniger als einem Jahr geschafft haben, Impfungen zu produzieren. Viele Menschen auf der Welt profitieren zwar immer noch nicht davon, aber zumindest jetzt mal in Österreich gesehen, ist das, glaube ich, wirklich eine Erfolgsgeschichte. vorausgesetzt man verwendet sie auch. Sonst hilft natürlich eine Impfung wenig. Und was sie bewirkt, ist im Prinzip, dass sie unsere Immunzellen trainiert. Und das wirkt sogar dann auch dann, wenn das Virus sich weiter verändert. Das heißt, auch wenn wir zukünftige Varianten zu gegenwärtigen haben, schafft es unser Immunsystem damit dann besser umzugehen, wenn es vorher schon trainiert wurde. Entweder durch die Impfung oder durch eine Infektion. Infektion, würde ich sagen, an sich, die macht auch eine recht gute Immunantwort. Die hat halt das Problem, dass ein gewisser Prozentsatz der Personen, die infiziert sind, dann sehr schwere Nebenwirkungen und Verläufe hat. Und dementsprechend spricht wissenschaftlich gesehen, würde ich sagen, alles für die Impfung. Und was wir nun sehen ist, aus mittlerweile sehr vielen Daten, dass der Impfschutz über die Zeit Schritt für Schritt abnimmt. Da ist primär betroffen der Schutz vor Ansteckung und Infektion. Das ist wirklich innerhalb von 2-3 Monaten hat man sehr, sehr wenig bis zum Teil keinen Schutz mehr. Wenn man 2-3 geimpft ist, das ist einfach, das geht sehr, sehr schnell verloren. Das heißt, diese epidemiologische Komponente, dass man als Geimpfter das Virus nicht übertragen kann, das ist leider Gottes schwächer ausgeprägt, als man sich erhofft hat. Es ist nicht null, also es bringt immer noch ein bisschen was, aber es nimmt mit der Zeit sehr stark ab. Was aber für den Einzelnen, glaube ich, sehr wichtig ist, einfach nochmal zu betonen, dass wenn man geimpft ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schwere Verläufe durchmacht, massiv reduziert.
Aber es lassen sich mittlerweile so wenig Leute impfen wie bisher überhaupt nicht. Ich habe mir die Zahlen rausgesucht. Gestern gab es genau 380 Erstimpfungen in Österreich. Das ist sozusagen so gut wie gar nichts. Wir erinnern uns alle, es gab einmal eine Zeit, wo wir noch auf den Impfstoff gewartet haben. Und dann kamen die ersten Impfstoffe. Dann gab es die sogenannten Impfvordrängler-Bürgermeister, die irgendwo zufällig in einem Altersheim waren, damit sie auch eine Impfung bekommen haben. Mittlerweile gibt es jede Woche Demonstrationen gegen die Impfung, gegen die Impfpflicht. Glauben Sie, ist es irgendwie noch möglich, die Menschen, die noch nicht geimpft sind, tatsächlich noch zur Impfung zu bewegen?
Ich persönlich glaube nicht durch Pflicht, sondern ich glaube, man muss die Leute anders erreichen. Und ich glaube, ist da sicherlich sehr viel Druck auch aufgebaut worden, oder? Wo man sich dann, das kennt man ja auch in anderen, im Alltag, wenn einem ständig jemand versucht, was einzureden, dann tut man ganz bewusst und aus Prinzip einfach Widerstand dagegen aufbauen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, man muss die Leute anders erreichen, wenn man es ernst meint. Und ich glaube, da muss man wirklich dann in die Bevölkerung gehen. Da muss man überlegen, wie kann ich die entsprechenden Zielgruppen erreichen und mit ihnen kommunizieren. Und ich glaube, das ist was Mühsames, unter Anführungszeichen, weil das braucht Zeit. Manche Leute wird man auch nie überzeugen können. Ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Aber das ist das, was mir eigentlich wichtig erscheint. Und wenn man einfach nur sagt, wir haben jetzt eine Impfpflicht und deshalb müssen wir euch nicht mehr erklären, warum das wichtig ist, dann finde ich das ein bisschen billig. Jetzt hat sich die Situation wieder geändert, jetzt haben wir zwar eine Impfpflicht, aber sie wird nicht exekutiert.
Ja. Aber eine subtilere Form der Impfpflicht war ja, dass man die Leute ein bisschen ärgert, die Ungeimpften, indem sie sich ständig testen müssen. Zum Beispiel, wenn sie in die Arbeit gehen. Jetzt hat man auch 3G am Arbeitsplatz abgeschafft. War das klug, dass sich Ungeimpfte nicht einmal mehr testen müssen?
Wie gesagt, ich glaube, das kann man manchmal wissenschaftlich gar nicht so quantifizieren. Was ist jetzt der Effekt von 2G versus 3G und macht man es nur in dem Setting oder Lebensmittel oder im Schuhgeschäft? Ich glaube, das ist wirklich vielfach einfach hat man gewisse politische Philosophie dahinter und man sagt halt, man macht so. Da ist evidenzmäßig meistens nicht wahnsinnig viel im Spiel, oder? Das muss uns klar sein, natürlich.
Also das würden Sie nicht am Zettel vom Kollegen Gartl draufschreiben noch, was Sie sich wünschen würden als Empfehlung, dass man wieder 3G am Arbeitsplatz macht?
Wie gesagt, ich glaube, es geht um ein größeres Bild und da geht's. Ich glaube, uns muss auch klar sein, dass Impfen alleine wird uns auch nicht die Pandemie vom Hals schaffen. Das war für mich immer ein Grund eigentlich gegen die Impfpflicht, weil man sollte die Leute, glaube ich, nicht vergrämen, sondern versuchen, sie eher zu motivieren, dass wenn man sich da nicht impfen lässt, dass man trotzdem in irgendeiner Form sich aktiv beteiligt. Das ist zugegebenermaßen, glaube ich, ein naiver Standpunkt. Aber ich glaube, das Impfen ist sehr wichtig, aber es ist nicht die einzige Waffe und das einzige Werkzeug. Und dementsprechend auch jetzt testen. Testen per se ändert gar nichts, oder? Die Frage ist, was macht man mit den Testresultaten? Nehmen wir diese Testergebnisse quasi, um unsere epidemiologischen Prozesse und Evaluierungen zu füttern und damit dann möglichst fundierte Entscheidungen zu treffen? Sind die Tests relevant, um frühzeitig Infektionsketten zu unterbrechen? testen wir nur mehr, um zum Beispiel Vulnerablen die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig ihre Medikamente zu bekommen. Ich glaube, das sind alles Fragen, und die auch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich beantwortet werden.
Aber was ist Ihre Meinung dazu? Soll das kostenfreie Testen über die gesamte Bevölkerung hinweg, dass jeder, der möchte und nicht nur eine vulnerable Gruppe, einen Gratistest bekommen auf Kosten der Allgemeinheit? Ist das das wert aus epidemiologischer Sicht?
Kostenfrei sind sie ja nicht, weil zahlen tun es am Schluss natürlich alle selber, das ist klar. Das ist der Punkt. Für mich persönlich, glaube ich, hängt stark davon ab, wie sehr die Gesundheitsgefährdung über die Gesamtbevölkerung zu sehen ist, oder? Und ich glaube, wenn es so bleiben würde, wie mit der Omikron-Variante sich das Bild schon sehr stark gedreht hat, dann fände ich, gäbe es relativ wenig Argumente, dass man gesamthaft blind weitertestet. Muss man auch dazu sagen, das ist ein ziemliches, fast eine Anomalie international, wie viel in Österreich getestet wurde, nämlich breit. In den allermeisten Ländern und jetzt zum Teil noch umso mehr, werden nur mehr die symptomatischen Fälle getestet, oder? Und dann weiß man halt, ob man Corona hat oder ein anderes Erkältungsvirus vielleicht. Gleichzeitig, ich finde schon auch die Logistik, die Stadt Wien aufgebaut hat, ich glaube schon, wiederum, da fehlt mir jetzt die Expertise, um die Evidenz auch darzulegen, was das gebracht hat. Und da gibt es natürlich Rechnungen, wie viel man damit gespart hat, dann unterm Strich. Mhm. Ja, ich glaube, die Frage ist, was macht man damit, oder? Und zum Teil ist auch wahrscheinlich subjektives Sicherheitsgefühl der Bevölkerung geben. Ist es das wert? Ich glaube, man muss sich auch genau anschauen, wer lässt sich denn testen? Weil das am Ende des Tages auch, merkt man bei den Umfragen, das ist ein sehr, sehr verschwindend geringes Spektrum von Leuten, die sich zwar immer wieder und regelmäßig testen, darunter sicher auch die Vulnerablen wiederum, aber die breite Bevölkerung oder ein Großteil, eine Hälfte davon, die testet sich nur oder hat sich in der Vergangenheit nur getestet, wenn es wirklich unbedingt notwendig war, weil man sonst vielleicht verhungert ist oder sonst was nicht machen konnte. Also insofern, ja, ich glaube auch da wiederum 2G, 3G, es hängt vom größeren Bild ab, würde ich jetzt mal sagen.
Mich würde jetzt noch ein bisschen was über die Omikron-Variante und die Subvariante BA2 interessieren. Beginnen wir vielleicht mit der aktuellsten Frage. Jetzt haben über eine Million Menschen wahrscheinlich schon in Österreich sich mit Omikron infiziert seit Weihnachten. Kann man davon ausgehen, dass man damit durch ist, was Omikron betrifft, oder kann man sich ein zweites Mal aus Ihrer Sicht infizieren mit Omikron?
Also es gibt wissenschaftlich belegte Fälle aus Dänemark zum Beispiel, die sind da auch vom Gesundheitssystem sehr gut aufgestellt, viel weiter digitalisiert als in Österreich und so weiter. Und da gibt es ganz klare Beispiele, wo Personen, die zum Beispiel am BA1 infiziert waren, wenige Wochen später oder Wochen später mit BA2 infiziert wurden. Also das ist nicht auszuschließen. Ich glaube, es ist nicht ganz klar, wie häufig diese Problematik von Reinfektionen tatsächlich ist und ob die dann auch erkranken oder nicht. Also das ist schon möglich. Ich glaube, eine relevante Frage ist, wie sehr die Immunantwort, die durch Omikron induziert wurde, wie sehr die zur zukünftigen Grundimmunität beiträgt. Also quasi für diese Variante, die wir im Herbst diesen Jahres zirkulieren haben werden, mich würde es nicht überraschen, wenn das nicht Omikron ist, wie sehr hilft dann die Immunität, die wir jetzt hier aufgebaut haben als Omikron-Infizierter im Herbst? Gegen Delta weiß man, dass die Omikron-Immunität nicht wahnsinnig gut schützt, oder? Das heißt, auch darum muss man wieder vorsichtig sein, wenn man jetzt von Durchseuchung redet, und ich finde den Begriff nicht ganz so passend, aber das heißt nicht zwingend, dass man damit geschützt ist, unendlich gegen
aber vor schwereren Verlauf möglicherweise trotzdem, so wie bei einer Impfung.
Das ist gut möglich. Ich glaube, das ist insgesamt, glaube ich, eine positive Nachricht, würde ich sagen, dass über die Pandemie gesehen müssen wir sagen, dass wir einfach Scheibe um Scheibe mehr Grundimmunität aufbauen. Das schützt uns vielleicht gegen manche Varianten weniger, das schafft vielleicht nicht, uns vor Übertragung wirklich zu feien und zu schützen, aber ich glaube, es reduziert das Risiko, dass ein durchschnittlicher gesunder Mensch schwer krankt. Und ich glaube, damit kommen wir Schritt für Schritt in eine Richtung, die würde ich noch nicht unbedingt grippeähnlich nennen, aber es geht in eine Richtung, wo man es dann ein kontrollierbares Infektionsgeschehen, das man vielleicht landläufig als Endemie beschreibt, in diese Richtung kommen. Und auch da muss uns klar sein, Endemie, Malaria ist auch eine Endemie, gibt es jedes Jahr 1 Million Tote. Also damit ist das Problem noch nicht zwingend gelöst.
Warum haben Sie so ein Problem, oder nicht so ein, aber ein gewisses Problem mit dem Begriff Durchseuchung, wenn sogar der sonst eher vorsichtige Corona-Papst, nenne ich ihn einmal, Drosten in Deutschland, sagt, die Infektion, die natürliche Infektion, müssen wir früher oder später in Kauf nehmen. Das ist ein Zug, auf den wir früher oder später aufspringen müssen. Natürlich idealerweise geboostert. Aber er sagt eben, Booster plus natürliche Infektion ist das, was uns aus dieser Pandemie rausbringt. Warum ist es dann noch immer das, was gerade in Österreich passiert, auch politisch forciert wird offensichtlich, dass es eben bis zu einem gewissen Grad durchrauscht, so, warum erzeugt das noch immer so viel Unbehagen, sage ich mal so, und auch so viel Gegenrede der Wissenschaft?
Naja, das eine ist, glaube ich, geht sich systemisch aus, oder? Oder schrammen wir da gerade an der Grenze unseres Gesundheitssystems? Und ich glaube auch darum, wieder muss man ein bisschen ins Detail gehen, wenn man mit Klinikern spricht, die sagen ganz klar, unser Gesundheitssystem hat massive Leistungseinschränkungen seit Monaten. Wenn jemand eine Operation hat, die man sonst vielleicht bekommen hat, ein paar Wochen, die warten dann ein halbes Jahr drauf. Das heißt vielleicht nicht unbedingt, dass auf der Intensivstation jedes Bett mit Covid-Patienten belegt ist, aber insgesamt ist die Belastung, glaube ich, eine sehr hohe, sowohl auf Personalseite, aber auch bei Patienten und nämlich gerade bei Nicht-Covid-Patienten. Ich glaube, das ist, scheint mir mal relativ wichtig zu sein. Wenn wir versuchen, die Covid-Pandemie möglichst gut zu kontrollieren, ist es eigentlich vor allem auch zum Schutz gegen Nicht-Covid-Patienten, damit die dann den Zugang haben zum Gesundheitssystem, falls sie ihn denn brauchen.
Darf ich kurz einhaken? In Großbritannien, wo das Gesundheitssystem, würde ich mal sagen, nicht so gut ist wie in Österreich, ist Omikron massiv durchgerauscht über Weihnachten und Frühjahr. Und es ist nicht kollabiert. Also warum soll es dann bei uns anders laufen?
Also erstmal hat England eine sehr andere Strategie gefahren. Schon, muss man deutlich zurückgehen. Einerseits haben die auf der Impfseite relativ früh und umfassend die ältere Bevölkerung durchgeimpft, also wirklich zu deutlich höherem Ausmaße als bei uns. Und dann haben die auch begonnen, Anfang Sommer 2021 im Prinzip da schon zu öffnen, oder? Das heißt, die haben in einer Phase von einer auch schon relativ hohen Inzidenzphase, aber nicht ganz so hoch, haben die im Prinzip das Land aufgemacht und dementsprechend auch relativ viele Infektionen zugelassen. Und auch schon das Jahr davor. Das heißt, es gab verhältnismäßig viele Infektionen in England über die 2 Jahre gesehen, auch mit entsprechenden Todeszahlen. Also ich glaube, wenn man sich das so, ist immer die Frage, welchen Parameter nimmt man heran, um zu sagen, dieses Land war erfolgreich und dieses nicht. Wo Sie recht haben, ist natürlich, dass in England schaut so aus, als ob das Leben quasi normal voranschreitet. Die Premier League Stadien sind voll, Schulter an Schulter. Und gleichzeitig ist, glaube ich, jedes Land immer ein bisschen anders. Und das ist auch schwierig zu vergleichen. Und ich glaube, wir können jetzt nur mal unsere Zahlen halt hier beurteilen. Und da sehen wir, die gehen gerade rauf. Das kann man sagen, super, es ist ja eine milde Variante. Damit haben wir die Durchseuchung dann endgültig vollendet. Und dementsprechend ist unser Immunschutz ein besser. Aber ich glaube, man muss halt trotzdem vorsichtig sein, weil auch wenn es eine mildere Variante ist, und das ist es intrinsisch, wobei bei Ungeimpften trotz allem es immer noch schwere Verläufe verursacht, aber die Frage ist eben beispielsweise auf den Normalstationen und auch Long-Covid und so weiter, gibt es eine ganze Reihe an potenziellen Risiken und die muss man halt überlegen, wie man die einpreisen will oder auch nicht.
Ich würde gerne nochmal zur Impfung kommen. Es ist jetzt bei uns in Österreich zumindest die vierte Impfung noch kein allzu großes Thema. Mich würde nur interessieren, aus Ihrer Einschätzung heraus, werden wir uns irgendwann jedes Jahr, jedes halbe Jahr impfen lassen? Jetzt gibt es auch schon erste Daten aus Israel, die ja immer einen Schritt voraus sind. Dort sagen diese Daten, die vierte Impfung zumindest beim Schutz gegen Omikron erhöht das jetzt die Immunität oder den Schutz nicht wesentlich. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen hat kaum ein Land bis jetzt die vierte Impfung für die gesamte Bevölkerung forciert, oder? Es gibt natürlich wiederum für Bevölkerungsschichten, die irgendwie besonders betroffen sind und eine höhere Risikogruppe darstellen. Da macht das, glaube ich, schon Sinn. Aber ansonsten sind wir eigentlich durch die Impfungen erstaunlich gut eben auch vor einer völlig neuen Variante wie Omikron geschützt. Also ich glaube wiederum, man kann zwar immer über die Probleme reden, aber eigentlich muss man auch sagen, das funktioniert erstaunlich gut, dieser Immunschutz. Ich glaube, eine große Frage ist, brauchen wir im Herbst erstens eine vierte Impfung und zweitens sollte die dann modifiziert sein auf eine neue Variante? Aber was ist diese neue Variante? Und wir wissen, dass im besten Fall die Reaktionszeit, sagen wir mal, der Impfproduzenten auf eine neue, komplett neue Variante sich einzustellen, die ist am Papier, würde ich sagen, 3 Monate. Aber bis dass diese Impfstoffe dann tatsächlich auch bei uns landen, wahrscheinlich muss man noch mal ein halbes Jahr hinzuzählen. Das heißt, hat man da trotzdem eine relativ lange Reaktionszeit, einen relativ langen Bremsweg, dass man dann den Impfstoff komplett austauscht. Und ich glaube, ja.
Es ist schon gleich natürlich immer schwierig, in die Zukunft zu schauen und Prognosen abzugeben. Aber Ihrer Einschätzung nach, werden wir die 4. Impfung im Herbst brauchen?
Ich glaube, es spricht sehr viel dafür, dass man es anbietet, zumindest, wenn schon nicht verpflichtend. Und ich glaube, die Idee wäre auch jetzt für die nächsten Jahre gesehen, dass man ein bisschen ähnliches Schema wie die Grippeimpfung macht, dass man quasi vor der Jahreszeit, wo dann saisonale Effekte begünstigen, dass die Infektionszahlen steigen, dass man da rechtzeitig dann eine Boosterimpfung bekommt, quasi sein Immunsystem noch einmal neu trainiert, ob mit dem bisherigen Impfstoff oder mit einem neuen, sei jetzt mal dahingestellt. Das heißt, das wird heißen, dass man im September, Oktober dann unter Umständen eine 4. Impfung bekommt und damit dann hat man 2 Vorteile. Einerseits eben ist das Risiko nochmal reduziert, dass man erkrankt. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass dieser Schutz vor Weitergabe des Virus gerade in den Wochen nach der Impfung ein relativ hoher ist. Das heißt, ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, sich jetzt eine 4. Impfung zu geben, weil dann ist diese Periode, wo man best geschützt ist, ist gerade in den Fällen in den Sommer hinein, oder? Da bringt es nicht wahnsinnig viel. Aber wenn man das clever macht im September, Oktober, oder? Dann könnte das schon helfen, dass man dann in den Winter hinein...
Also wie bei der Grippeimpfung, so im Herbst eine Impfkampagne immer für...
Ja, ich glaube, das Problematische da ist, die Grippeimpfung in Österreich ist auch ein leidiges Thema, oder? Das sind irgendwie 1%.
8%, glaube ich,
haben genau, der Österreicher, die sich impfen lassen. Das heißt, wenn man sagt, lasst uns machen wie die Grippeimpfung, dann ist es, glaube ich, wahrscheinlich kommunikativ auch eher stellt ein Problem dar.
Jetzt hoffen wir ja alle, dass das mit den Mutationen so weitergeht wie bisher. Delta war ansteckend, war weniger ansteckend zwar, aber viel härter vom Krankheitsverlauf als Omikron. Ist das Gesetz, dass die nächste Variante vielleicht noch milder wird oder kann sich da wieder was aufschwingen, was sozusagen aus Sicht des Virus Best of Both Worlds ist, sehr ansteckend und auch viel schwerer im Verlauf? Oder glauben Sie, dass es so wie diese spanische Grippe, von der ja jetzt auch alle sprechen, 1919 bis 21, dass nach 3 Jahren vorbei ist, weil das Virus einfach sozusagen immer schwächer wird? Ist das aus Ihrer Sicht fix, dass das so kommt?
Nein, fix ist gar nichts. haben Sie wahrscheinlich erwartet. Ich glaube, was uns klar sein muss, Sie haben gesagt, Delta war weniger infektiös, aber war zum Beispiel viel infektiöser als Alpha. Also wenn wir jetzt zurückgehen von Wuhan 2019 über, und wenn wir nur die Hauptvarianten bei uns in Betracht ziehen, Alpha war deutlich infektiöser, hat schwere Verläufe verursacht als die ursprüngliche Wuhan-Variante. Delta dann kam im Sommer, sei auch nochmal gesagt. Ich habe das Gefühl, seit Ende Jänner hier medial und auch sonst hat man das Gefühl, jetzt wird dann der Sommer eingeläutet, aber fast in jedem Jahr noch gab es nochmal eine große Welle bis Ostern, also schauen wir mal. Mhm. Delta war deutlich pathogener, hat schwere Verläufe verursacht. Und Omikron haben wir im Glück. Ich glaube, das war Anfang Dezember, wir haben das sehr, 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 sehr nah verfolgt, auch mit international die Daten täglich uns angeschaut ab Ende November. Und da gab es schon so einen Punkt, wo es nicht klar war. Man hat gesehen, in Südafrika sind die Fälle verhältnismäßig mild. Dann wurde argumentiert, in Südafrika gibt es vor allem eine junge Bevölkerung, da gibt es keine über 65-Jährigen kaum und die sind schon durchseucht sehr stark. Gott sei Dank hat sich das aber dann auch in Europa bestätigt. Das hätte auch anders kommen können, dann würden wir, glaube ich, ganz anders jetzt dastehen. Und ich glaube, es gibt keine Gesetzmäßigkeit, dass das Virus per se milder wird. Was sehr wohl zu erwarten ist, dass neue Varianten in der Regel infektiöser sind, weil sonst würden die sie nicht durchsetzen, sonst würden wir sie gar nicht detektieren können. Mhm. Aber dass die Viren einerseits versuchen, unserem Immunschutz zu entkommen, anzunehmen. Omikron war da besonders gut. Die Beta, die Südafrika-Variante, war auch schon ziemlich gut. Und ob es dann milder wird oder virulenter, ich glaube, das ist etwas, das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Ich glaube, die beruhigende Komponente bei all diesen Szenarien ist, dass unsere Immunität eben Schritt für Schritt weiter gefestigt wird. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich der wesentliche Punkt, dass obwohl wir auf der Virusseite nicht alles vorhersehen können, und es kann auch wieder schlimmer werden als Omikron, aber unser Immunsystem lernt besser und besser damit umzugehen.
Habe ich das richtig verstanden, dass es nach Omikron auch eine weitere Welle geben könnte vor dem Herbst?
Ja, ich glaube, es kann alles geben, oder? Alles und nichts. Ich habe jetzt keine Kristallkugel, aber ich glaube, oft ist es einfach immer am einfachsten, man schaut, wie war es denn in der Vergangenheit, oder? Und versucht das zu extrapolieren. Und wenn man sich das anschaut, zumindest Delta kam bei uns im Juni so richtig an, oder? Und wir haben uns gewundert, dass auf einmal im Sommer die Zahlen zwar auf niedrigem Niveau, aber doch ansteigen und dann eigentlich exponentiell halt über Monate angestiegen sind.
Weil es jetzt schon so fast so fix dargestellt wird, dass nach Omikron eben es einen ruhigen Sommer geben wird. Und dann müssen wir uns auf den Herbst vorbereiten. Deswegen haben Sie selber gesagt, ist man im geistig schon quasi im ruhigeren Sommer und versucht für den Herbst gerüstet zu sein. Und dann kann es ein böses Erwachen geben offensichtlich.
Ich glaube, es ist auch sehr viel Wishful Thinking dabei, oder? Also man hört auch vielfach die Argumente, die Leute haben schon genug oder 2 Jahre, jetzt müssen wir mal was anders machen. Und ich glaube, das Thema nervt uns Wissenschaftler auch zum großen Teil, weil man viele Arbeiten bleiben liegen, die man sonst machen würde gerne. Aber ich glaube, man muss sich eingestehen, dass dem Virus ist relativ egal, ob wir Menschen dem Thema leid sind oder nicht. Die spanische Grippe 1918 bis 20, die hat dann auch noch irgendwie 10, 20 Jahre darüber hinaus zu Übersterblichkeit geführt. Das heißt, es ist nicht so eine klare Zäsur, dass nach 3 Jahren ist der Spuk vorbei. Ich glaube, wir wünschen es uns, und wenn jede Variante so wie Omikron wäre, dann, glaube ich, können wir uns freuen.
Ich würde noch gerne, wir sind schon fast am Ende der Sendung, ich würde gerne nochmal die Kristallkugel hervorholen. Ich weiß, es ist schwierig, aber wann wird denn das alles wirklich vorbei sein? Also wann, Ihrer Einschätzung nach, kommen wir wirklich zu einer normalen Normalität wieder zurück? Also sprich, tatsächlich ohne Masken, ohne Testen, ohne irgendwelche Abstandsregelungen, sondern einfach das Leben, so wie wir es vor Covid gewohnt waren. Lässt sich das irgendwie abschätzen?
Ich glaube, man kann versuchen, natürlich diese Parameter alle zusammenzunehmen. Und ich glaube, für mich eine relative Konstante ist, dass unsere Immunität einfach besser und besser wird. Ich glaube, und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu anderen Viren, mit denen wir ständig zu tun haben, dass das SARS-CoV-2 völlig neu in die menschliche Population eingetreten ist. Das heißt, da war jeder, das heißt immunologisch naiv. Das heißt, keiner kannte das Virus noch, das Immunsystem war noch nicht trainiert. Und das ist über die letzten 2 Jahre Schritt für Schritt kommen wir in eine Richtung, wo jeder früher oder später mit dem Virus schon zu tun hatte oder zumindest mit der Impfung. Und ich glaube, das lässt mich hoffnungsfroh stimmen. Gleichzeitig gibt es ein paar Unwägbarkeiten. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir immer noch nicht verstehen, wie diese Varianten bisher entstanden sind. Das ist einerseits wissenschaftlich spannend, aber es macht es auch ein bisschen beunruhigend, weil man halt nicht genau weiß, wo kamen die her. Omikron hat quasi über Nacht 50 Mutationen mehr angesammelt gehabt. Da argumentiert man dann, das ist entweder aus immunsupprimierten Patienten, die über längere Zeit das Virus getragen haben, das Virus hat sich dort verändert. Oder es könnten auch Tierwirte eine Rolle gespielt haben, also quasi Reservoirs, wo das Virus wieder in ein Tier zurückgegangen ist und dann wieder in den Menschen. Das könnte erklären, warum manche Mutationen entstanden sind. Das verstehen wir aber nicht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo diese Evolution des Virus unter Umständen auch völlig unerwartete Richtungen noch nach sich ziehen kann, die dann wieder ein bisschen diese Sicherheit, der wir uns langsam Schritt für Schritt nähern, unter Umständen gefährden können. Aber ich glaube, es führt eigentlich keinen Weg zurück, dass wir früher oder später diese Krisenhaftigkeit hinter uns lassen können, der Pandemie, und dass einfach dann ein kontrolliertes Infektionsgeschehen haben.
Und wenn es einmal so weit ist, dass wir wieder ganz normal leben, werden Sie dann Entzugserscheinungen haben, wenn Sie nicht mehr regelmäßig die Pandemie erklären, oder werden Sie es genießen?
Ich werde es genießen. Also ich glaube, es hat einerseits wissenschaftlich natürlich viele spannende Fragestellungen erlaubt und gerade auch Kollaborationen mit Leuten auch aus dem Gesundheitswesen, wo man sonst als Molekularbiologe wenig zu tun hat mit denen. Also ich glaube, das sind so die positiven Erscheinungen für mich. Gleichzeitig natürlich, es kostet vieles sehr viel Zeit, sei es in Gremien mitzuarbeiten, sei es manchmal schwierige Sachverhalte zu erklären. Also ich wäre schon froh, wenn es ruhiger würde.
Das sind wir, glaube ich, alle. Und ich glaube, wir freuen uns alle darauf, wenn es denn irgendwann wirklich hoffentlich vorbei ist. Wir sind am Ende der Sendung. Herr Professor Bergthaler, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Clemens Neuhold. Vielen Dank, Richard Grasl, fürs Fragenstellen. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie gesund.
Das war der Club 3 von Kurier, Krone und Profil, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.